Ole Glöckner und ich freue mich, mit euch den dritten Teil aus der Predigtreihe Jesus bezieht Stellung zu erleben. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen, die sich vor knapp 10 Jahren abgespielt hat. Am 2. Oktober 2006 drang Charles Roberts mit einer Pistole bewaffnet in eine Schule in Pennsylvania in den USA ein und erschoss 5 Kinder im Alter zwischen 7 und 13 Jahren und danach sich selbst. Die Kinder gehörten zur Gruppe der Amish-Gemeinschaft, einer sehr traditionellen christlichen Glaubensgemeinschaft. Es war eine Tragödie und wie viele andere vollzog sich auch diese vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Doch gleichzeitig vollzog sich etwas sehr Sonderbares. Noch am gleichen Tag, wenige Stunden nach dieser entsetzlichen Tat, antwortete einer der Ältesten der Amish, der Großvater eines der toten Mädchen, auf die zahlreichen Fragen der Reporter. Er sagte: "Wir dürfen von diesem Mann nicht schlecht denken." Einige der Ältesten der Amish-Gemeinde besuchten in den folgenden Tagen Mary Roberts, die Witwe des Amokläufers, und ihre Eltern und die Eltern des Schützen sogar, um ihnen Trost auszusprechen und Vergebung anzubieten. Außerdem luden sie die Witwe und ihre Kinder zu der Beerdigung der getöteten Schülerinnen ein und sie baten darum, dass alle Unterstützungszahlungen, die für die Amish mit der Familie des dass jede Unterstützungszahlung für die Amish auch mit den Familien des Täters geteilt würden. Und als wäre das noch nicht genug, nahmen Dutzende amische Familien an einem Akt der Versöhnung und Nächstenliebe an der Beerdigung des Mörders teil. In den USA sorgte diese radikale Form von Liebe für große Aufmerksamkeit, aber auch für kontroverse Debatten zum Thema Feindesliebe. Krasse Geschichte, oder? Wir wollen uns heute mit dem wohl berühmtesten Ausspruch Jesu beschäftigen. Zumindest ist er weit bekannt, auch über den christlichen, abendländischen Kontext hinaus. Es ist eine beispiellose Forderung, die Jesus dort gestellt hat. Jesus hat sie ausgesprochen, als er die Bergpredigt gehalten hat. Das war ziemlich am Anfang seines Wirkens und er hat in dieser Bergpredigt so die Grundsätze und ethischen Grundsätze Gottes dargelegt und sie an seine Jünger und auch allgemein an die Menschen damals weitergegeben. Und sie sind uns bis heute in den Evangelien überliefert. Er hat gesagt: Liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. Woran denkst du, wenn du diesen Ausspruch hörst? Liebe deine Feinde. Vielleicht genau an solche Extremsituationen, die ich gerade geschildert habe, an Situationen, die irgendwie nichts mit dem Alltag zu tun haben, aber die irgendwie so total eindrücklich sind. Ich habe von einem Pastor gelesen, der hat mal mit Jugendlichen auch dieses Thema der Feindesliebe behandelt und er hat sie gefragt: Mensch, was denkt ihr denn dazu? Und sie sagten: das geht gar nicht. Feindesliebe, meinst du damit etwa, wenn so ein IS-Terrorist dann irgendwie in der U-Bahn steht, mit seinem Sprengstoffgürtel sich hochjagen will, dann soll ich noch auf den zugehen und den umarmen oder was soll ich machen? Oder soll ich etwa meinen Flachbildschirm gleich schon wieder in die schöne Verpackung einpacken und so hinstellen, damit er den, wenn er bei mir einbricht und den mitnehmen will, gleich verpackt mitnehmen kann und besser transportieren kann? Das ist zu extrem. Ist das deine Reaktion? Das ist zu extrem. Das ist völlig außerhalb alles Realistischen. Weltfremd? Oder ist deine Reaktion so wie die von meinen Kindern, als ich sie beim Abendbrot fragte: Mensch, wer sind denn eure Feinde? Da gucken sie mich mit großen Augen an. Feinde? Ich habe keine Feinde. Ich habe keine Feinde. Hast du Feinde? Dadurch, dass wir diese beiden Extreme vielleicht als Antwort auf diese Frage haben, ist die Tendenz, auch bei mir, diese Forderung von Jesus, liebe deine Feinde, einfach erstmal beiseite zu schieben Ah, oh, nee, also auf der einen Seite ist es ein bisschen zu extrem und zudem, ich habe gar keine Feinde. Also, nächstes Thema. Ja, lesen wir mal weiter. Ja, Jesus, du hast schon recht, aber es gibt andere Themen, die bei mir gerade wichtiger sind. Jetzt hast du das Pech, dass du hier im Gottesdienst sitzt und jetzt noch eine Predigt über dieses Thema anhören musst. Und natürlich kannst du gerne rausgehen und weglaufen, aber ich rufe dich dann nachher an. Nein. Du bist natürlich freiwillig hier und ich freue mich, dass du dir freiwillig mit genau dieser Frage beschäftigen willst, mit mir gemeinsam. Was heißt es? Liebt eure Feinde. Liebe deine Feinde. Und ich würde vorschlagen, dass wir einfach erstmal den Text lesen. Und wir haben den Text im Matthäus-Evangelium. Das ist das erste Evangelium im Neuen Testament. Und wer seine Bibel dabei hat, Gott segne dich. Alle anderen bringt sie nächstes Mal mit, dann kriegt ihr auch Segen mit. Also, nehmt eure Bibel mit. Es ist cool, da einfach selber drin zu lesen. Ich sehe ein paar Smartphones, super. Zückt eure Handys und lest einfach mit. Dann könnt ihr noch ein bisschen hoch und runter scrollen und auch so ein bisschen den Zusammenhang sehen. Für alle, die das nicht dabei haben, ihr dürft gerne mitlesen an der Wand. Ich habe den Text auch wieder mitgebracht. Ich lese ihn also aus dem Matthäus-Evangelium 5 und dort die Verse 43 bis 48. Wie gesagt, Bergpredigt, Jesus sagt ganz viele verschiedene Dinge, ganz viel zu den ethischen, göttlichen Grundsätzen, die er den Menschen damals und uns weitergeben möchte. Und er sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dann davon zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr denn damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott gar nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Text beginnt mit dem ersten Vers, wo Jesus auf eine Alltagsregel eingeht. Ist schon komisch, dass er so anfängt, ne? Und sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten, also deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Wo steht das? Im Alten Testament findet man keine einzige Stelle, die sagt, du sollst deine Feinde hassen. Der erste Satz, ja. Der steht im Alten Testament, der steht im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18 und ist einer der berühmtesten Aussprüche, die wir auch von Jesus auch noch an anderer Stelle kennen. Du sollst deinen Mitmenschen lieben. Aber was macht Jesus? Er zitiert hier eine Alltagsregel, etwas, was sozusagen Usus war in der damaligen Gesellschaft. Es war akzeptiert und es wurde so gelehrt. Die Alltagsregel war, liebe deine Mitmenschen und hasse deine Feinde. Das Interessante ist, dass die Menschen damals diese Unterscheidung jeder für sich in seinem Leben machte. Und das war akzeptiert. Das wurde sogar als Gottes Wille angesehen. Denn es steht ja schließlich im Alten Testament, in den Geboten Gottes, du sollst deinen Mitmenschen lieben, naja, und die anderen, die Feinde, eben nicht. Nicht lieben heißt hassen. Wer sind denn meine Mitmenschen? Die Frage haben wir vor einigen Wochen schon einmal betrachtet, als es darum ging, Liebe in deine Nachbarschaft zu bringen. Die Predigt ist herunterzuladen auf unserer Internetseite, wer sie nochmal nachhören will. Wir haben uns damit beschäftigt, was es auch damals hieß. Mitmenschen, wer sind deine Mitmenschen? Und die Menschen damals haben gesagt, das sind meine Freunde, meine Familie, meine Nachbarn, das sind die Leute, mit denen ich gut kann. Das ist meine Peer Group. Das sind die Leute, mit denen ich täglich zusammen bin, die mich verstehen, die mein Bestes wollen. Mit denen ich ja auf einer Wellenlänge bin. Das sind die Leute, das sind meine Mitmenschen. Das meint der Text. Mit denen kann ich gut. Und zunächst unbewusst und dann immer bewusster hat sich in dieser Gesellschaft eine Zweiteilung durchgesetzt. Die eine Seite, diese Gruppe von meinen Mitmenschen und dann alle anderen. Eine zweite Gruppe. Meine Feinde. Die, die mir nicht so gut gesinnt sind, die vielleicht sogar Böses mir wollen. Oder die eine Last sind, mit denen ich einfach nicht kann, denen ich einfach nicht vertrauen kann. Oder sogar die, die mich verletzen oder töten wollen. Das sind meine Feinde, meine Gegner, die zweite Gruppe. Und die Konsequenz damals war, liebe die Guten und hasse die Bösen. Liebe deine Mitmenschen und hasse deine Feinde. Das ist es, was Gott will. Und das wurde damals gelehrt. Und darauf geht Jesus ein, dass das sozusagen in der Gesellschaft einfach gang und gäbe war. Und das war auch okay. Da hat überhaupt keiner einen Anstoß dran genommen. Das war einfach gang und gäbe. Wie ist unser Denken heute? Ist es vielleicht, auch wenn es vielleicht so krass formuliert, nicht der Fall ist, aber vielleicht ist es doch ganz ähnlich, oder? Kategorisieren wir nicht auch in gut und böse, in freundlich gesinnt und feindlich gesinnt, um mal einfach diese Worte Freund und Feind nicht zu nennen, weil wir haben ja keine Feinde? Gibt es Gruppen von Menschen, die ich hassen kann, weil Gott ja gesagt hat, liebe deine Mitmenschen und nicht die anderen? Ja, ich habe meine Leute, die ich lieb habe. Ja, sogar meine Nachbarn, ja. Aber diese Gruppe, nee, die leben ja auch nicht nach Gottes Willen. Das kann nicht Gottes Wille sein, dass ich die liebe. Darum, kriegen die nicht meine Liebe. Check, ich habe Gottes Willen getan. Das sind vielleicht die Leute, die mich beleidigen oder kritisieren, die mich nicht akzeptieren oder die nicht nach meinen Moralvorstellungen leben oder einfach eben nicht so sind, wie ich es eben bin. Wer sind die, die du nicht zu deinen Mitmenschen zählst? Vielleicht ganz persönlich Menschen, die dich tief verletzt haben. Eltern, mit denen du dich zerstritten hast. Oder Kinder. Ist es vielleicht dein Ex-Partner oder jemand, der dir deine Träume oder sogar dein Geld gestohlen hat? Als ich drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, okay, wir sind echt gut im Gruppierungen machen, im Separieren, im Schubladen finden. Da gibt es verschiedene Kriterien. Es gibt die Religion, es gibt die Rasse, es gibt das Geschlecht, es gibt die soziale Gruppierung bzw. das Milieu. Es gibt die politische Orientierung. Es gibt alles Mögliche, nachdem wir kategorisieren und teilen in gut und böse, in freundlich und feindlich gesinnt. Ich habe überlegt, wo ich das denn mache und mir ist ein ganz einfaches Beispiel eingefallen. Ich fahre relativ viel Fahrrad und als Fahrradfahrer sind die Autofahrer meine Feinde. Und ich bin selber Autofahrer, deswegen kann ich das sagen. Ich mache das auch nicht mit Absicht, sondern ich mache es unbewusst. Aber ich habe gemerkt, dass ich es mache. Und so manchem Autofahrer wünsche ich, dass er an der nächsten Ampel eine lange Rotphase hat. Ja? Oder ich wünsche dem, der mich gerade geschnitten hat, dass er in die nächste Geschwindigkeitskontrolle reinkommt. Und ich habe mich sogar schon dabei erwischt, dass ich ihm wünsche, dass er das nächste Mal wieder die Vorfahrt missachtet und ihm ordentlich einer reinbrettert. Was ist es bei dir, wo du merkst, da gibt es schon Gruppen, die ich in gut und schlecht einteile. Radfahrer gut, Autofahrer schlecht. Dieses feindlich Gesinnte, diese Feindschaft fängt zuerst bei mir im Kopf an und in meinem Herz. Und sie zeigt sich meist gar nicht so eindeutig, wie jetzt vielleicht in meinem Beispiel mit dem Radfahren. Natürlich würde ich nie sagen, ich habe Feinde oder ich hasse meine Feinde, oder? Wir hassen doch keine Menschen, ja? Haben meine Kinder auch gesagt, haben gesagt, nee, wir hassen doch niemanden. Aber wie ist es? Wie sieht es in unserem Herzen aus, wenn wir an bestimmte, einfach Menschen denken, die anders sind als wir? Wo wir vielleicht doch Ablehnung verspüren oder sich Verachtung in unserem Herzen breit macht, sie zu unseren Gegnern werden lassen, über sie lästern, oder sie einfach ablehnen, weil sie nicht zu unseren Mitmenschen scheinbar gehören? Vielleicht haben sie einen anderen Glauben, sind Moslems oder kommen aus anderen Ländern, wie die Flüchtlinge im Moment. Vielleicht sind sie homosexuell, womit ich nicht umgehen kann. Vielleicht sind sie einfach Politiker, egal welcher Klasse, welcher Partei. Vielleicht sind es die Schönen, die ich ablehne, die meinen, sie müssten immer vor mir herstolzieren und ihre Schönheit preisgeben. Die Schönen und Reichen in Funk und Fernsehen oder der Illustrierten. Vielleicht sind es die Erfolgreichen, bei denen immer alles klappt, nicht so wie bei mir, wo es nicht immer alles klappt. Oder andersrum sind es die, die du als Sozialschmarotzer deklassierst, weil sie ja doch nur von den Begünstigungen des Staats leben. Die einen, die für mich sind, mit denen ich sympathiere, und die anderen, die vielleicht mich kritisieren, mich in Frage stellen in meinem Denken, vielleicht sind die Jesus damit meint. Vielleicht merkst du, dass wir auch Gott und Gott in unsere Vorstellung hineinpacken, in diese Gruppe A, ja, die muss Gott auch lieben und die sind gut, und die, naja, damit ist ja Gott auch nicht einverstanden. Deswegen sind die auch meine Feinde und ich muss die nicht lieb haben. Ein Zitat, was ich gefunden habe: Du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, dass du Gott nach deinem eigenen Bilde erschaffen hast, wenn sich herausstellt, dass dieser Gott genau alle die Leute hasst, die du selbst hast. Du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, dass du Gott nach deinem eigenen Bilde geschaffen hast, wenn sich herausstellt, dass dieser Gott genau alle die Leute hasst, die du selbst hast. Wo meinen wir mit unserem Einteilen in gut und schlecht, in gut und böse, in freundlich und feindlich gesinnt, auf Gottes Linie zu sein? Und dann kommt dieser berühmte Satz, Vers 44. Jesus sagt: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Im Parallelevangelium in Lukas, da steht es sogar noch etwas ausführlicher. Dort steht: Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen und betet für die, die euch Böses tun. Lieben und beten, nicht nur nicht hassen. Was heißt das konkret, liebe deine Feinde? Heißt es vielleicht, sie so zu sehen, wie der Gott der Bibel sie sieht und nicht wie dein Gott sie sieht? Heißt es, dass du vielleicht neu darüber nachdenken kannst, wie du Menschen begegnest, wie du über sie denkst, sie achtest oder ein- oder ausgrenzt? Überleg mal, wen du vielleicht mehr so behandeln solltest wie deine Familie. Ob es nun dein Professor in der Uni ist und den einfach mal freundlich grüßt, auch wenn er ein Griesgram und ein Ekel ist. Vielleicht auf deine Kommilitonen zugehst, die dich als Christen komisch beäugen und auslachen dafür, dass du an so einen antiquierten Gott glaubst? Oder ist es vielleicht die Kollegin, dieses Biest von Kollegin, die immer meint, mit ihren langen blonden Haaren und der Modelfigur etwas Besseres zu sein, die dich herablassend behandelt? Vielleicht ist es da der erste Schritt, sie im Licht Gottes zu sehen und ihr zu begegnen. Du hast nachher Zeit, über eine konkrete Sache nachzudenken. Was ich spannend finde an diesem Text ist, dass Jesus uns eine Option gibt, die vielleicht sogar so ein einfacher erster Schritt ist. Betet für die, die euch verfolgen. Oder wie es in Lukas heißt, betet für die, die euch Böses tun. Für wen bete ich? Normalerweise. Ich bete für die Menschen, die mir wichtig sind, oder? Für meine Familie, für meine Freunde, für Dinge, die mir wichtig sind, ob das nun politisch oder gesellschaftlich ist, Dinge, die mich beschäftigen. Und Jesus sagt, genau so, fang an, für die zu beten, für die du eigentlich gar nicht beten willst. Ich kann mich an einen Kollegen erinnern, den ich nicht ausstehen konnte. Der war faul, der hat deutlich mehr Geld verdient als ich, der ist immer nach mir gekommen, vor mir gegangen und hat eigentlich nichts gebacken gekriegt. Ja? Und trotzdem meinte er immer, er wäre der Held, kriegt alles gebacken, kriegt alles auf die Reihe und hat das dann auch im Büro gezeigt. Und ich konnte ihn nicht ausstehen dafür. Was wäre gewesen, wenn ich angefangen hätte, für diesen Kollegen einfach zu beten? Ihn zu segnen, zu sagen, Gott segne diesen Mann und lass mich ihn mit deinen Augen sehen. Wir beten für das, was uns bewegt. Und das Gebet kann in uns eine Veränderung allein durch das Beten hervorrufen. Das Gebet an sich ruft etwas bei Gott und bei mir hervor. Wir fangen an, andere Menschen, die für die wir beten, mit Gottes Augen zu sehen. Beten lehrt uns lieben. Und vielleicht verändert sich ganz langsam unser Blick, unsere Einstellung oder unser Herz für die Menschen, die wir nicht als unsere Mitmenschen nennen würden. Jesus bezieht da ziemlich klar Stellung. Und diese Verse haben über die Jahrhunderte hinweg zu großen Kontroversen geführt. Ist das nicht zu krass? Was ist denn, wenn? Und so weiter. Und dann kommen die ganzen Extremsituationen. Warum tut Jesus das und gibt uns so einen Auftrag? Und die viel wichtige Frage, warum sollte ich das denn auch tun? Und Jesus sagt es in den kommenden Versen. Er sagt, erweist euch als Söhne des Vaters, wenn ihr mir nachfolgen wollt, wenn ihr an den Vater im Himmel glauben wollt und die Kinder, Söhne und Töchter des liebenden Vaters im Himmel sein sollt, dann tut doch das, was er möchte und seid in seinem Sinne. Wenn ihr das tut und anfangt, eure Feinde zu lieben, dann seht ihr und seid ihr und zeigt euch als die Töchter und Söhne Gottes. Und er sagt sogar noch weiter mit diesem Beispiel, was machst du denn für einen Unterschied, wenn du nur das machst, was alle machen? Wenn du weiter nach diesem Prinzip liebst, lieb deinen Nächsten und hasse deine Feinde, was tust du denn da mehr, wenn du nur die liebst, die dir wohlgesinnt sind? Was tust du denn Besonderes? Was zeichnet dich denn aus? Was zeigt denn, dass du Jesus nachfolgst? Was machst du mehr als andere? Und Jesus schließt mit dieser krassen Formulierung ab und sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater und wie ich. Jesus will uns herausfordern und sagen, ich möchte mit dir ein herausforderndes Leben leben, kein Mittelmaß. Ich möchte, dass du zu einem leidenschaftlichen Nachfolger von mir wirst. Und auch an der einen oder anderen Stelle über deinen Schatten springst. Ich möchte, sagt Jesus, dass du die Menschen um dich herum, egal ob Mitmensch oder Nicht-Mitmensch, so siehst, wie ich sie sehe. Wir werden gleich ein Lied hören, beziehungsweise ihr könnt es auch mitsingen, aber ich möchte euch bitten, dass ihr die nächsten Minuten einmal nutzt, nicht über das hinwegzugehen, was wir gerade gehört haben. Und ich lade euch ein, in dem Hier und Jetzt heute für die Leute anfangen zu beten, die dir vorhin in den Sinn gekommen sind, als ich ein paar Gruppen aufgezählt habe. Vielleicht hat es ein oder andere bei dir eingeschlagen wie eine Bombe. Oder du sagst, nee, bei mir ist das was anderes, aber du hast recht. Es gibt Menschen, die ich, lernen muss zu lieben. Dann lade ich dich ein, jetzt einfach darüber nachzudenken und Nägel mit Köpfen zu machen und dir das irgendwo aufzuschreiben und wenn es in deinem Kopf ist und zu sagen, okay, ab morgen fange ich an, für die Leute erstmal zu beten. Und vielleicht bist du so mutig und machst sogar einen zweiten Schritt und sagst, ich gehe die Sache konkret an und ich tue etwas Außergewöhnliches. Ich bitte jemanden um Vergebung, ich rufe ihn an oder bitte ihn um ein Gespräch oder ich fahre zu ihm hin oder zu ihr hin oder ich lade sie ein, um sie kennenzulernen und anzufangen und zu lernen, das zu sehen, was Gott in ihnen sieht. Ich lade dich ein, jetzt die Minuten darüber nachzudenken und ja, darauf zu antworten. Was ist deine Antwort heute auf diese Botschaft? Welchen Schritt zeigt Jesus dir, den du heute gehen kannst und sollst? Mit welcher Berechtigung kann Jesus so eine Forderung stellen? Und warum sollte ich der folgen? Warum sollte ich mein Recht, meine Feinde zu hassen, aufgeben? Das vermeintliche Recht. Warum sollte ich auf das hören, was Jesus sagt? Und wie schaffe ich das? Wie schaffe ich es? Denn ich bin doch nun mal so. Ich glaube, dass Jesus uns das vorgemacht hat, was es heißt, die Feinde zu lieben. Er hat es selbst gemacht. Und ich möchte mit euch noch einen Bibeltext auch als Vorbereitung auf das Abendmahl lesen, in dem es deutlich wird, was Jesus getan hat. Der Text ist wieder dabei, der steht in Römer 5 und dort die Verse 8 bis 10. Dort schreibt Paulus an die Römer, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem aufgrund seines Blutes, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch jetzt gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Als wir noch Sünder, als wir noch Feinde waren. Gott hat sich entschieden, diese Welt und damit dich und mich zu lieben und den Bruch, die Feindschaft zwischen Gott und Menschen aufzulösen, zu überwinden. Er hat gesagt, ich möchte nicht, dass Feindschaft herrscht zwischen Gott, zwischen mir und den Menschen. Und er hat sie aufgelöst und hat dadurch seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt. Und Jesus hat gesagt, er ist in die Welt gekommen, um diese Welt zu retten, um sie zu retten aus der Feindschaft mit Gott. Und er hat sein Leben gegeben, nicht nur für seine Freunde, sondern auch für seine Feinde. Jesus ist ans Kreuz gegangen, als wir noch seine Feinde waren. Und wenn wir lesen, was Jesus alles erfahren musste, wie er verraten wurde, geschlagen wurde, gekreuzigt und gequält wurde, wer hätte dann das Recht, andere Leute zu hassen, wenn nicht er? Aber am Kreuz, da hören wir und lesen wir, wie Jesus sagt, ich vergebe ihnen und Gott vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet für seine Feinde. Er hat die Feindschaft überwunden. Einzig aus dem Grund, weil er uns Liebe zeigen wollte und uns retten wollte. Und er wollte uns Leben schenken. Jesus hat die Feindschaft zwischen Gott und dir überwunden. Er hat Frieden geschaffen. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das, worum es hier geht. Das ist das, warum wir gleich Abendmahl feiern. Und das ist die Kraft, aus der wir heraus das tun können, was wir im ersten Teil gehört haben. Nur aus der Beziehung und die Kraft aus der Beziehung zu Jesus können wir als Friedensbringer, als Feindeslieber leben. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Gott Frieden geschaffen hat zwischen sich und den Menschen. Das ist wie Friedenspfeife rauchen, oder früher wurde das genannt das Friedens- oder das Liebesmahl. Damit wurde ausgedrückt, Gott hat seine Liebe gezeigt und wir wollen diese Liebe untereinander teilen und mit Gott teilen. Darum feiern wir das Abendmahl. Und wir können das nur machen, weil er den ersten Schritt gegangen ist und es uns vorgemacht hat. Und deswegen kann Jesus auch diesen Anspruch stellen und sagen, ey, ich habe etwas Neues für euch. Etwas, was noch nie jemand gesagt hat. In der ganzen Menschheitsgeschichte gab es sowas nicht, sowas Verrücktes. Liebe deine Feinde. Jesus konnte es machen, weil er es vorgemacht hat, weil er es gelebt hat. Jesus kann uns so weit tragen, dass wir seinen Charakter und seine Persönlichkeit in uns aufnehmen und so werden wie er. Ich glaube, dass wir diese Liebe zu den Feinden nur dann wirklich verstehen und erleben und auch tun können, wenn wir in enger Beziehung zu Gott stehen und verstanden haben, dass Gott als Vater genau diese Liebe uns gezeigt hat. Und dieser Jesus ist es wert, es ihm nachzumachen. Ich lade dich ganz neu ein oder vielleicht zum ersten Mal einfach dieses Friedensangebot anzunehmen. Die Beziehung zu Jesus zu leben, heißt auch zu kapitulieren und zu sagen, okay, lass uns das Kriegsbeil begraben. Du hast es schon längst begraben, Gott, aber ich begrabe es jetzt auch, ich kapituliere. Ich sage, ich brauche dich in meinem Leben, um nach deinen Maßstäben zu leben. Nur durch dich kann ich echten Frieden mit Gott haben. Nur mit dir und durch dich kann ich die Menschen nach deinen Vorstellungen sehen und lieben. Ich will es nicht alleine versuchen, sondern ich will es ab jetzt mit dir versuchen. Nur aus der Beziehung zu Jesus, aus einer lebendigen, persönlichen Beziehung zu Jesus, kannst du nach Gottes Maßstäben leben. Und ich lade dich dazu ein, ganz neu das wieder festzumachen heute Morgen, gleich im Abendmahl als Zeichen, aber in deinem Herzen jetzt, vielleicht für andere unsichtbar. Aber trotzdem als wahr und als Tatsache zu sagen, ja, Jesus, genau dir will ich folgen, weil du das getan hast. Wenn du es zum ersten Mal machst, dann bitte ich dich, das in deinem Herzen zu tun und gerne nachher auf mich zuzukommen. Und wir können gerne nochmal darüber sprechen. Du kannst auf jeden Fall gleich das Lied, was wir miteinander singen, als Bekenntnis singen. Und ich bitte euch alle, gleich dazu aufzustehen und dann dieses Lied als Bekenntnis zu singen. Steht auf und singt dieses Lied als Bekenntnis. Wenn du es glaubst und bekennst, dann sing laut mit. Und wenn du glaubst und bekennst, dass Jesus wirklich dieser ist, der die Feindschaft zwischen Gott und dir aufgelöst hat, dann bist du herzlich zum Abendmahl eingeladen, es gleich mit einzunehmen. Lasst uns das Lied gemeinsam singen.